spannende Geschichte einer Außenseiterin, die aber sehr wohl in Gottes Fokus steht, der sie ganz ungeschminkt sieht, mit ihr ins Gespräch kommt und sie segnet. 1. Mose 16, die Verse 1 bis 6. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach den geltenden Gesetzen kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre in Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, sagte Abraham. Ich lasse dir freie Hand. Mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Soweit mal, ich bete noch.
Vater, für dein Wort. Und danke, dass es nicht nur ein dickes Buch ist mit schwarzen Zeichen auf Papier, sondern dass du ein lebendiger Gott bist, der jetzt da ist und der zu uns reden will. Öffne du uns die Ohren und das Herz, dass wir recht hören, und segne du uns darin. Amen. Wir haben das am Anfang des Gottesdienstes so mitgehört. Es beginnt wieder für viele Alltag. Alltag wird eingeübt. Und ich staune immer wieder darüber, wie wir in biblischen Texten ganz ehrlich, ganz offen Alltag vorgestellt bekommen. Alltag von frommen Leuten, von Leuten, die uns Vorbild sein wollen, sollen. Von Abraham und Sarai haben wir gehört, hat Bärbel uns vorgelesen. 75 Jahre war Abraham alt, als Gott zu ihm sagte: Verlass deine gewohnte Umgebung, zieh in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und erst unmittelbar vor dem Text, den Bärbel uns gelesen hat, trifft sich Gott noch einmal mit Abraham und sie schließen eine Vereinbarung. Und Gott sagt Abraham ausdrücklich: Du sollst Kinder haben. Du sollst Nachkommen haben. Und jetzt sind 10 Jahre vergangen. Abraham ist 85. Und einen Sohn hat er nicht. Und ganz offen, ganz ungeschminkt gibt uns der Text Einblick in jenen Alltag von Abraham und Sarai. Sie haben ein Problem. Sie haben keinen Sohn. Und Sarai sieht das nicht nur als ein Schicksal, nicht nur als ein Pech gehabt, sondern für sie ist klar, ursächlich ist Gott in dieses Problem verwickelt. Kennen Sie das? Dass es nicht nur so ist, dass Gott meine Probleme löst, sondern dass ich manchmal vor der Herausforderung stehe, dass ich den Eindruck habe, Gott ist die Ursache meiner Probleme. Sarah, eine pfiffige Frau, sagt, das lösen wir. Ich habe da eine ägyptische Magd, vielleicht, wir haben ja vielleicht das im Ohr, dass Abraham unmittelbar, nachdem er sich auf den Weg macht, ausweichen muss, eine Extrarunde in Ägypten machen muss, weil Hungersnot herrscht. Vielleicht, wir lesen in diesem Zusammenhang, dass der Pharao Abraham reich beschenkt. Sie bekommen Vieh, sie bekommen Sklaven. Vielleicht ist die Hagar in diesem Zusammenhang in den Besitz von Sarai gekommen. Und Sarai macht jetzt den Vorschlag, Abraham, ich gebe dir meine Sklavin, du gehst mit der ins Bett und zeugst mit der ein Kind und so kommen wir zu Kindern. Das, was uns hier beim Lesen vielleicht etwas moralisch anstößig scheint, scheint in den gesellschaftlichen Gegebenheiten, in denen Abraham und Sarai leben, normal zu sein. Übliche Praxis zu sein. Wir lesen in dem Text auch nichts von einem erhobenen Zeigefinger. Abraham und Sarai lösen ihr Problem. Was passiert denn mit dieser Hagar? Die spielt eigentlich gar keine Rolle. Die wird nicht gefragt. Die wird wie ein Gegenstand einfach verschoben. Sie wird gebraucht. Sie wird benutzt. Diese Hagar ist Spielball beim Versuch, Probleme zu lösen von Abraham und Sarai. Und der Plan geht auf. Abraham zeugt mit Hagar ein Kind, Hagar wird schwanger. Aber auch da ist die Bibel in dem, was sie uns überliefert, sehr realistisch. Diese veränderte Situation verändert die Personen. Die Sarai hatte gedacht, ich organisiere das so, dass die Verheißungen Gottes für Abraham und mich durch die Hagar verwirklicht werden. Und jetzt ist die Hagar schwanger. Und die Situation und die Menschen verändern sich. Hagar, die als Spielball, als Gegenstand hin und her geschoben worden ist, merkt plötzlich, ich bin ja eigentlich viel wertvoller wie die Sarai. Obwohl das die Frau vom Abraham, die richtige Frau vom Abraham ist. Aber ich habe was, was sie nicht hat. Und das Verhältnis von Sklavin und Herrin verändert sich. Sarai merkt plötzlich, dass ihre Sklavin auf sie herabschaut und vielleicht beschleicht sie die Sorge, könnte sein, dass die große Verheißung, die Gott ausgesprochen hat, der Segen, an mir vorbeigeht? Dass Gottes Segen, Gottes Rettungsweg, diese Sklavin plötzlich mit hineinnimmt? Und sie empfindet das sehr klar. Mir geschieht Unrecht. Und sie wendet sich an ihren Mann und sagt, du bist der Chef, klär das mal. Ich wollte unser Problem lösen. Und jetzt bin ich die Leidtragende. Ich bin der Loser. Und Abraham sagt, das ist deine Sklavin. Du kannst über sie herrschen. Und Sarai tut das. Sie tut das, indem sie ihre Macht als Herrin so ausübt, dass Hagar massiv spürt, dass sie Sklavin ist. Und sie reagiert damit, dass sie flieht, dem Druck ausweicht, geht. Ein Versuch, Probleme zu lösen, scheitert, eskaliert. Versuch, Alltag zu leben, lebbar zu machen, gegen die Wand gefahren. Wir wollen diese Geschichte im Weiteren einfach unter dieser, mit dem Fokus auf die Hagar mal weiter verfolgen. Hagar, eine Außenseiterin. Aber eine Außenseiterin, die im Fokus Gottes ist. Für Abraham und Sarai, haben wir gesehen, ist Hagar nur Mittel zum Zweck. Die hat an sich in ihren Augen zunächst einmal überhaupt keinen Wert. Ich weiß nicht, wie sich die Hagar vorgekommen ist bei diesem Treiben. Aber ich vermute, dass viele von uns ähnliche Situationen, auch wenn sie äußerlich und formal ganz anders sind, aber wo wir das erleben, ich scheine hier in diesem Bezugssystem überhaupt keine Rolle zu spielen. Ich bin einfach nur ein kleines Rädchen. Gebraucht von anderen, manchmal auch missbraucht von anderen. Außenseiter, unbeachtet. Das schildert uns die Bibel ganz ungeschminkt. Es geht weiter. Ich lese uns den Fortgang des Textes. Der letzte Teil war, da floh Hagar vor Sarai. Und der Engel des Herrn fand sie, Hagar, an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst deinen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und alle seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, ich habe ich nicht hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen Beer-Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn den Namen Ishmael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ishmael gebar. Diese Außenseiterin, die in dieser frommen Familie von Abraham und Sarai so unter die Räder gekommen ist, die wird von Gott gefunden. Die wird von Gott so ernst genommen, wie wir letzten Sonntag haben wir über den Elia nachgedacht. Gott fragt diese Außenseiterin Hagar, wie er den Elia dort in der Wüste gefragt hat. Diese Außenseiterin wird gefragt. Der Engel des Herrn, das können wir als Synonym, als gleichbedeutend betrachten mit Gott selber. Gott sieht sie, wie sie dort an dieser Quelle auf dem Weg nach Süden ist. Wollte diese ägyptische Magd vielleicht wieder nach Hause, nach Ägypten? Es steht nicht da. Aber Gott sieht sie, Gott findet sie und Gott fragt sie. Und es ist interessant, dieser Frage zuzuhören. Der Engel des Herrn sagt, Hagar, Sklavin der Sarai. Und gibt schon in der Formulierung, macht das klar, ich weiß Bescheid. Ich muss gar nicht fragen, weil mir Information fehlt. Sondern ich frage dich, weil es mir um dich geht. Hagar, Sklavin der Sarai, woher kommst du? Was ist deine Geschichte? Was hast du erlebt? Und wohin gehst du? Was ist denn deine Zukunftsperspektive? Merken wir, da hat plötzlich jemand Interesse an diesem Spielball, der vorher nur hin und her geschoben worden ist. Da nimmt Gott eine ägyptische Sklavin ernst, deren Stellung ihm nicht. Also er täuscht sich da nicht, er weiß, sie ist Sklavin der Sarai. Woher kommst du und wohin gehst du? Wenn ich mich in einer Situation befinde, wo es mir vielleicht nicht schwerfällt, mich mit dieser Hagar zu vergleichen, dann ist es gut zu hören, all das, was ich anführen kann, was mir angetan wird, wo ich übersehen werde, zu hören, Gott findet mich auch in der Wüste. Und egal, wie ich mir vorkomme, egal wie andere mit mir umgegangen sind, Gott sieht mich und Gott fragt mich. Er ist daran interessiert, dass ich mit ihm ins Gespräch komme über meine Geschichte, darüber, wo ich herkomme. Und er ist daran interessiert, was ich für Pläne habe. Wohin gehst du? Die Antwort, die Hagar gibt, betrifft nur die erste Frage. Über ihre Zukunftsperspektive gibt sie keine Auskunft. Vielleicht hat sie gar keine. Aber sie sagt, ganz nüchtern und schlicht, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Und jetzt kommt der Hammer. Und das ist auch etwas, was ich mir immer wieder deutlich machen muss und gefallen lassen muss, wenn ich mich einlasse auf diese Begegnung, dass Gott mich fragt. Jetzt redet dieser Engel des Herrn wieder. Und es ist unglaublich, was der sagt. Der sagt zu Hagar, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Unglaublich. Da hat die Hagar vielleicht gerade Hoffnung geschöpft und gespürt, endlich ist da einer, der meine Situation sieht, der sieht, dass ich nicht wirklich eine Zukunftsperspektive habe, der meine elendigliche Geschichte sieht. Und jetzt sagt er, dreh um, geh zurück, geh in das Zelt von Abraham und Sarai. Und er spezifiziert das noch, geh dorthin zurück. Und der Engel sagt ihr gleich, du wirst dort jetzt nicht Karriere machen, sondern geh zurück und demütige dich, geh unter die Herrschaft der Sarai. Man muss sich das noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das war der Grund für die Flucht Hagars, dass der Druck, das Verhalten, der Umgang der Sarai mit ihr nicht mehr auszuhalten war. Und Gott sagt, geh zurück. Wenn ich in meinem Leben den Entschluss gefasst habe, diese Begegnungen mit Gott auszuhalten, zuzulassen in meinem Leben, diese Fragen zu hören, mit ihm im Gespräch zu sein, dann kann das bedeuten, dass Gott mir Dinge sagt, die will ich gar nicht hören. Und die kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Deshalb noch ein letztes. Die Bibel erzählt über die Hagar nicht nur ungeschminkt. Sie berichtet uns nicht nur, dass Hagar, diese Sklavin, gefragt wird, sondern wir erfahren in dieser Geschichte auch, dass diese Sklavin Hagar gesegnet wird. Auf Wegen, die sie sich nicht gewünscht hat. Aber das macht der Engel des Herrn deutlich. Er hört nicht auf zu reden und sagt, dreh um und geh in diese Druckverhältnisse zurück. Er fährt fort und sagt, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Das ist genau dieselbe Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Und ich bin hier nicht der Meinung, wie das viele andere Ausleger machen, dass sie an dieser Stelle sagen, na ja, das ist der Sohn Abrahams, deshalb ist das klar. Das wird an dieser Stelle, so wie Gott redet hier, überhaupt nicht, da spielt Abraham gar keine Rolle. Gott segnet die Hagar, die Sklavin. Das steht nicht, weil dieses Kind Abraham gezeugt hast, sondern weil ich dir hier begegne und weil ich dich zurückschicke in dieses Haus Abrahams. Du bist gesegnet. Das geht noch weiter. Der Engel des Herrn sagt ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Und dem sollst du den Namen Ismael geben. Ismael, Gott hört und Gott begründet das gleich, denn der Herr hat dein Elend gehört. dieser Sohn, den sollst du so benennen, dass diese Begegnung darin festgesetzt für alle Zeiten in Erinnerung bleibt. Gott ist ein Gott, der dich hört. Vergiss das nicht. Mach das fest an diesem Sohn, den du zur Welt bringst. Lass dich nicht, häng dich nicht an den Punkt, dass ich dich zurückschicke. Dass du einen Weg vor dir hast, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Sondern lass das in deinem Gedächtnis festbleiben. Ich bin der Gott, der dein Elend gehört hat. Das ändert alles. Und es geht noch weiter. Dieser Segen ist so unglaublich vielgestaltig. Dieser Ismael, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein. Da haben wir sicher so unsere Gedanken darüber, was das jetzt alles bedeuten soll. Interessant ist, dass dieser Wildesel auftaucht im Hiob. Und in Hiob 39 wird die Freiheit, die Ungebundenheit dieses Wildesels hervorgehoben. Das Erste, was mit dem Bild dieser Eigenschaft, dieses Charakters von Ismael als Wildesel bezeichnet, ist Sarai mit der Sklaverei, Hagar, mit der Sklaverei geht es nicht immer so weiter. Dein Sohn, der Ismael, wird frei sein wie ein Wildesel. Diese Gebundenheit, diese Eingeschlossenheit, dieses Unterdrucksein wird aufhören. Er wird frei sein wie ein Wildesel. Es wird dann schon auch gesagt, er wird kein einfacher Charakter sein, er wird mit all seinen Brüdern durchaus auch in Spannungsverhältnissen sein, aber er wird frei sein. Diese Hagar wird zurückgeschickt, aber unter dem Segen Gottes. Und die Bibel erzählt uns, die Hagar hat das verstanden. Und das sollten wir uns als Vorbild nehmen und diesen Segen nicht nur als etwas Besonderes, was dieser Hagar geschieht, im Blickfeld behalten, sondern spüren, das ist etwas, was in meinem Leben Wirklichkeit werden kann. Dass Gott mir Dinge zumutet, die ich nicht will, mir nicht vorstellen kann. Aber wo Gott sagt, das ist der Weg, den du gehen sollst, und ich will dich segnen. Der Punkt, an dem das deutlich wird, dass Hagar das verstanden hat, kommt darin zum Ausdruck, dass sie sagt, der Gott, der mich hier gesehen hat, der mir hier begegnet ist, das ist El-Roi, der Gott, der sieht. Nicht nur Ismael, Gott hat mein Elend gehört, sondern El-Roi, der Gott, der mich sieht. Denn, so sagt sie, ich habe hier dem Gott hinterhergesehen, der mich angesehen hat. Und warum das Segen ist, das kann uns deutlich werden, wenn wir nachher beim traditionellen aaronitischen Segen einfach mal darauf hören, dass dort zweimal ausdrücklich das Angesicht Gottes, das er über uns erhebt, nicht bedrohlich, nicht in dem Sinne Big Brother is watching you, sondern so ansieht, wie er hier die Hagar angesehen hat. Mir ist am Ende der Vorbereitung eine andere Geschichte eingefallen und damit schließe ich. Mit diesem Gott, der sieht, das hat ein kleines Männchen in neutestamentlichen Zeiten erlebt. Ein Oberzöllner, der Zachäus. Lukas 19. Kein Außenseiter, das heißt in bestimmter Hinsicht schon auch, aber der hatte Karriere gemacht eigentlich. Aber in gewisser Weise war auch er ein Außenseiter, aber er wollte Jesus gerne sehen. Und dann macht er sich zum Kasper, läuft voraus, klettert auf den Baum, damit er nicht gesehen werden kann, aber vielleicht hoffentlich sehen kann. Und als Jesus dann vorbeikommt, guckt er hoch in den Baum, weil er ihn schon längst gesehen hat. Das ist dieser Gott, der mich sieht. Und sagt, Zachäus, komm runter. Ich bin der Gott, der dich sieht, der dich nicht immer bequeme Wege führt, aber der dich sieht, der dich hört und der dich segnet. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir, egal woher wir kommen, was wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst, und egal, wie wir die Frage beantworten, wohin ich gehe, ob ich wie die Hagar gar keine Antwort habe oder nur ziemlich düstere Vorahnungen oder spannende Erwartungen Brasilien, dass wir das behalten, dass wir das mitnehmen. Gott ist ein Gott, der uns hört, ein Gott, der uns sieht und ein Gott, der uns segnen will, auf dem Weg, der der schwierige, ja manchmal der unmögliche scheint. Amen.